Begrüßen Sie bitte mit mir auf der Bühne Professor John Lennox aus Oxford. Wir sind schon sehr gespannt auf deinen Vortrag und wir freuen uns, dass du nach Städten wie Oxford, Edinburgh, Alabama, Harvard, das CERN in der Schweiz, Wien, Belgrad und Novosibirsk nun auch hierher zu uns ins geschichtsträchtige Marburg gekommen bist. Herzlichen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die deutsche Sprache angeht, werde ich heute versuchen, mich durchzuwursteln. Und was Irland angeht, was sehr wichtig dabei ist, dass ich Ire bin, aber bitte mit einem R. Gott ist seit längerer Zeit im Fadenkreuz. Friedrich Nietzsche hat mal geschrieben, der Begriff Gott, erfunden als Gegensatzbegriff zum Leben, in ihm alles Schädliche, Vergiftende, Verleumderische, die ganze Todfeindschaft gegen das Leben in eine entsetzliche Einheit gebracht. Und dieser Scharfton kennzeichnet die sogenannten neuen Atheisten. Sie geben sich nicht mehr damit zufrieden, Gottes Existenz zu leugnen. Zum Beispiel sagt der unlängst gestorbene Christopher Hitchens: Ich bin weniger als ein Atheist, als vielmehr ein Antitheist. Ich behaupte nicht nur, dass alle Religionen Versionen der gleichen Unwahrheit sind, sondern ich behaupte auch, dass der Einfluss der Kirchen und die Auswirkungen des religiösen Glaubens definitiv schädlich sind. Die Agenda der neuen Atheisten hat sich somit erweitert und beinhaltet nun auch den Angriff auf die Existenz des Glaubens selbst. Und dieses besondere Merkmal wird von ihnen als Ausdruck ihres Respektverlustes vor der Religion beschrieben. Wie Richard Dawkins mal sagte: Ich habe den Respekt vor der Religion, der uns wie mit einer Gehirnwäsche eingebläut wurde, endgültig satt. Wichtig zu sagen ist, dass es doch eine Gegenreaktion zu spürbar ist. Es gibt sogar die neuen Atheisten. Sie sind genauso wie die älteren Atheisten. Das heißt, sie haben noch etwas Respekt für andere. Sie sind doch nur zufrieden, wenn man Gott ablehnt. Aber der sogenannte neue Atheismus hat immer noch einen verheerenden Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf Studenten, auf Schüler. Und man merkt immer wieder rings um die Welt, dass Dawkins eine sehr maßgebende Figur und ein großer Einfluss in unsere Gesellschaft. Und man kann den Agenda der sogenannten neuen Atheisten ganz einfach zusammenfassen. Erstens, die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Zweitens, wir müssen daher die Religion abschaffen. Die Naturwissenschaft wird das erreichen. In seinem Buch Der große Entwurf, das er zusammen mit Leonard Mlodinow schrieb, behauptet Stephen Hawking, dass nun kein Platz mehr für Gott sei. Natürlich ist Richard Dawkins entzückt und sagt über Gott, Darwin hat ihn aus der Biologie verbannt. Doch die Physik war sich noch unsicher. Nun versetzt Hawking ihm den Gnadenstoß. Also das ist unser Thema für heute. Und zunächst einmal möchte ich mit Ihnen über diese Frage, ob die Religion und vor allem die christliche Religion eine gefährliche Täuschung ist. Der Grund, dass uns angegeben wird, ist, dass er eine Täuschung ist, weil er auf Glauben basiert ist. Dawkins zum Beispiel schreibt, man kann nachweisen, dass der Glaube eines der größten Übel der Welt ist. Zu vergleichen mit dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Glaube, der nicht auf Belegen beruht, ist das Hauptübel jeder Religion. Wissenschaftlicher Glaube, sagt Dawkins, beruht ihm zufolge auf öffentlich überprüfbaren Belegen. Dem religiösen Glauben fehlen nicht nur die Belege. In seiner Unabhängigkeit von Belegen besteht seine Freude, die er lautstark von allen Dächern verkündet. Und woanders behauptet er, Atheisten haben keinen Glauben. Offensichtlich herrscht weit verbreitete Verwirrung darüber, was Glaube ist, besonders unter Atheisten, weil, soweit ich feststellen kann, alle meine Freunde, die Atheisten sind, glauben, dass der Atheismus wahr sei. Und diese Verwirrung entspringt dem Umstand, dass der Begriff Glaube eine Reihe von Bedeutungen hat und oft benutzt wird, ohne zu erklären, welche Bedeutung gerade beabsichtigt ist. Erstens gibt es Glauben im objektiven Sinn, der jüdische Glaube, der christliche Glaube und so weiter. Das heißt, Glaube ist eine Abkürzung für Religion. Aber dann im subjektiven Sinne, mein Glaube oder ihr Glaube hat ein ganz breites Spektrum von Bedeutungen. Und es ist gut, im Wörterbuch zu lesen, bevor wir zu weit fortsetzen. Wenn man an den Wortschatz des Neuen Testamentes denkt, das griechische Wort pistis hat die folgenden Hauptbedeutungen, genau wie das lateinische fides. Erstens Glaube, Vertrauen. Zweitens etwas, das Glauben hervorbringt, Beleg, Unterpfand, Schwur, Verpflichtung. Drittens Vertrauen auf das, worauf der Glaube sich richtet, Treue, Gelöbnis, Einhaltung des Vertrauens, Treue. Das heißt, die Hauptbedeutung des Wortes Glaube als normales Wort sind Vertrauen, Zuversicht, Verlass und Überzeugung, die aus dem Vertrauen auf Zeugnisse oder Quellen entsteht. Die Atheisten meinen, dass Glaube beschreibt nur unbegründete Überzeugung. Und das ist offensichtlich ganz anders als Glaube als eine begründete Überzeugung. Und um Verwirrung zu vermeiden, ist es daher hilfreich, den viel geläufigeren und eindeutigeren Begriff blinder Glaube zu benutzen, wenn man von einer unbegründeten Überzeugung spricht. Man hätte vielleicht vorgestern sagen können, ich glaube, dass Irland wird dieser Fußballkampf siegen. Und viele Leute hätten wahrscheinlich gesagt, Glaube, das ist eine sehr schwache Sache. Welche Gründe haben sie? Gar keiner, aber ich glaube es halt. Aber jetzt, da wir gesehen, dass sie gewonnen haben, gibt es jetzt Gründe, an so einen Sieg im Fußball zu glauben. Und alle wissen, was der Unterschied ist. Wir wissen alle die Gefahr eines blinden Glaubens, wenn man ein altes Auto kauft. Und wir haben Angst vor blinder Glauben in der religiösen Sphäre, weil es blinder Glaube ist, dass junge Leute führt, Flugzeuge in große Türme zu fahren. Aber leider die Sache ist so verschwommen, dass wenn wir anfangen, die neuen Atheisten zu lesen, sie sagen, dass sie glauben, dass Gott nicht existiert, und andererseits sie sagen, sie haben keinen Glauben. Warum? Weil sie verwechseln Glaube mit Blindenglaube. Und wenn man das tut, kommt man mit Christopher Hitchens in eine herrlich törichte Verwirrung. Er hat geschrieben, unser Glaube ist kein Glaube. Auch unsere Prinzipien sind kein Glaube. Und ganz am Anfang, weil wir möchten die Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaft und christlichem Glauben betrachten, es ist sehr wichtig zu sehen oder die Frage zu beantworten, ist der christliche Glaube an Gott blind oder beruht er auf Belegen? Er ist blind, sagt der Philosoph Mark Baghini in England. Glaube bedeutet, von etwas überzeugt zu sein, wofür es keine Belege gibt. Zur Begründung zieht Baghini die Geschichte von der Begegnung des zweifelnden Thomas mit Jesus in Jerusalem nach der Auferstehung heran. Johannes erzählt in seinem Evangelium, dass Thomas nicht bei den anderen Jüngern war, als sie Jesus sahen, und sich weigerte, ihre Geschichte zu akzeptieren, bis er sichtbare und spürbare Belege bekam. Wenn ich nicht, sagt er, in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das heißt, er wollte Belege, Indizien haben. Und dann berichtet Johannes weiter. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und Baghini, der Philosoph, interpretiert dies so. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Eine ziemlich bequeme Maxime für ein Glaubenssystem, für das es keinen Beleg gibt. Und das ist völlig unberechtigte und in der Tat auch ziemlich töricht als Schlussfolgerung, wie sich zeigt, wenn man einen Moment lang darüber nachdenkt. Thomas glaubte, heißt es im Text, weil er sah. Heißt das, dass die Millionen Menschen, mich eingeschlossen, die Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben und trotzdem an ihn glauben, dies ohne Begründung tun? Selbstverständlich nicht. Sehen ist nur eine Art von Beleg. Es gibt viele andere Arten. Baghinis Interpretation bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie die Behauptung, nur weil man die Schwerkraft oder Atome oder Röntgenstrahlen nicht gesehen hat, sei der Glaube an sie unbegründet. Das ist einfach banal, so zu denken. Und interessanterweise, wenn er nur etwas weiter gelesen hätte im Text, bevor er seine Gedanken schwarz auf weiß niederschrieb, hätte er Folgendes gelesen. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hier ist eine Formulierung des Zieles des 4. Evangeliums. Das ist der Zweck. Jesus hat eine Reihe von Zeichen gemacht, Indizien von seinem Wesen, wer er eigentlich war. Und Johannes betrachtet diese Belege als ausreichend für die Menschen, die die fraglichen Ereignisse nicht direkt miterlebt haben. Dies sind die Zeichen, worauf ein fundierter Glauben gemacht werden kann. Das heißt, der von Christus geforderte Glaube ist Johannes zufolge alles andere als blind. Die Blindheit liegt auf Seiten der Menschen, die das nicht erkennen können. Und ein angesehener britischer Literaturkritiker, Terry Eagleton, und er ist Atheist, soweit ich weiß, schreibt sehr pointiert: Dawkins betrachtet allen Glauben als blind. Und in seinen Augen werden alle christlichen und muslimischen Kinder dazu erzogen, zu glauben, ohne zu hinterfragen. Nicht einmal die beschränkten Geistlichen, die mich im Gymnasium herumschubsten, dachten das. Für die Hauptströmung des Christentums haben Vernunft, Argumente und ehrliche Zweifel immer eine unerlässliche Rolle im Glaubensleben gespielt. Und wenn ich erwähnen darf, dass diese berühmte Universität von Marburg in 1527 gegründet, soweit ich weiß, war von christlichen Denkern gegründet. Die waren nicht Leute, die einen Glauben formuliert haben, der keine Indizien hat, sondern genau das Gegenteil. Und wenn wir an die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft oder Naturwissenschaft und Glaube denken, oft der erste Schritt ist der Angriff von der Psychologie. Bekannt gemacht durch Dawkins Buch Der Gotteswahn ist Glaube eine Wahnvorstellung. Und das ist eine Frage, die sehr wichtig ist, weil oft die Leute hören auf mit der Suche nach Gründen für den Glauben, wenn sie seine Argumente aus der Psychologie hören. Glaube ist durch die Augen der neuen Atheisten gesehen eine Wahnvorstellung. Und er ist der ernsthaften Überzeugung, dass Glaube sei nicht nur eine Wahnvorstellung, sondern eine moralisch verwerfliche. Glaube ist genau deshalb bösartig, weil er keine Rechtfertigung braucht und keine Diskussion duldet. Ich meine, dass diese Vorstellung des Glaubens eine Wahnvorstellung ist, weil es genau den atheistischen Begriff des Glaubens und nicht den normalen Begriff entspricht. Es ist eine sehr alte Idee. Und zwar finden wir diese Idee schon im Neuen Testament. Paulus, bevor er unter strenger Bewachung nach Rom segelte, um vom Kaiser verhört zu werden, liefert eine letzte Verteidigung des Evangeliums vor dem römischen Statthalter in Caesarea. Und Festus, der Porcius Festus, der mit König Herodes den Verhör machte, Festus unterbrach Paulus' Verteidigungsrede mit den Worten: Du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Also wenn Paulus schon damals Wahnsinn vorgeworfen wurde, überrascht es vielleicht nicht, dass wir heute eine weitere Welle dieses Vorwurfs erleben. Und der Begriff Wahnsinn ist technisch gesehen heute indirekt immer auch der auf der Verdacht auf eine psychische Erkrankung gemeint. Dawkins definiert: Eine Wahnvorstellung ist eine festgelegte falsche Überzeugung. Eine beständige falsche Überzeugung, auch angesichts starker gegenteiliger Belege, besonders als Symptom einer psychischen Erkrankung. Es ist anzumerken, dass Dawkins den Glauben unter den ersten Teil dieser Aussage einordnet. Und es ist klar, dass in diesem Sinne, was unter dem Oberbegriff des Glaubens fällt, eindeutig irrsinnig sein kann. Der Glaube an ein fliegendes Spaghetti-Monster zum Beispiel. Oder wenn man irre ist, der Glaube an Nome am Ende des Gartens. Und die neuen Atheisten stecken den Glauben an Gott allzu gern in die gleiche Schublade wie den Glauben an den Weihnachtsmann und die Zahnfee. Das habe ich neulich ganz lustigerweise erfahren in der Technischen Universität Delft. Es war eine Debatte mit einem Physikprofessor und einigen anderen und er hat gesagt, dass mein Glaube an Gott gerade wie ein Glaube an den Weihnachtsmann wäre. Und so habe ich einfach die Zuhörer gefragt. Und ich habe zu ihnen gesagt, wer von ihnen ist zum Glauben an den Weihnachtsmann als Erwachsene gekommen? Totales Schweigen. Und dann habe ich die zweite Frage gestellt. Wer von Ihnen ist zum Glauben in Gott gekommen als Erwachsener? Und viele Hunderte von Händen sind hoch. Und dann sagte ich zu ihm, bitte, bitte, das ist einfach eine Verleumdung. Die besten Denker der Antike und durch die ganze Jahrhunderte der Tradition von Philosophie und Theologie haben ihre Gehirne und Verstand gewidmet, um Gott zu verstehen. Und was das impliziert, es gibt keine, soweit ich weiß, dass sowas mit dem Weihnachtsmann getan hat. Das ist einfach eine simple Sache, aber man trifft es sehr, sehr oft leider. Und wenn man darunter kommt, das geht zurück natürlich zu Sigmund Freud, der selbst meinte, der Glaube an Gott sei eine Illusion. Es ist sehr klar, meinen Sie, dass wir Christen sind unfähig mit der wirklichen Welt und wir sind unsicher und wir wollen unsere Wünsche projizieren auf eine fiktive Vaterfigur im Himmel. Und das ist einfach eine Folge unserer Fantasie. Hier in Deutschland gibt es einen Psychiater, der einen Bestseller geschrieben hat. Manfred Lütz. Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Es ist teilweise sehr lustig und sehr provozierend. Und er hat einige sehr interessante Bemerkungen über diese Frage zu machen. Aber vor allem dieser. Er sagt, dass diese Erklärung von Freud für Glauben an Gott sehr gut funktioniert, vorausgesetzt, dass Gott nicht existiert. Aber wenn doch Gott doch existiert, aus dem gleichen Grund, genau das gleiche Argument zeigt, dass der Atheismus die tröstliche Wahnvorstellung ist. Die Flucht von der Realität, eine Projektion des Wunsches, nicht eines Tages Gott gegenübertreten zu müssen und Rechenschaft für das eigene Leben geben zu müssen. Der polnische Nobelpreisträger für Literatur, Czesław Miłosz, zum Beispiel, der es wohl wissen müsste, schreibt, das wahre Opium fürs Volk ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts kommt. Der große Trost zu meinen, dass wir für unseren Betrug, unsere Gier, Feigheit, Morde nicht verurteilt werden. Wenn Gott also existiert, kann man den Atheismus als psychologischen Fluchtmechanismus betrachten, anhand dessen man vermeidet, die letzte Verantwortung für das eigene Leben übernehmen zu müssen. Und Lütz macht dann als letztes Wort hier eindrücklich klar, welche Folgen dieses Argument hat. Ob Gott existiert oder nicht, in dieser Frage kann Freud kein bisschen weiterhelfen. Und auch Jung und Frankl auch nicht. Wenn Atheisten Freud anführen, müssen sie auch andere Gründe nennen, warum sie die Existenz Gottes ablehnen. Ebenso müssen Christen, wenn sie Freud anführen, andere Gründe dafür anführen, warum sie an Gott glauben. Und vielleicht wenn ich erlaubt werde, eine lustige Geschichte. Stephen Hawking ist vor einem Jahr oder so von einer britischen Zeitung gefragt, was er von der Religion hält. Und er sagt, Religion ist ein Märchen für Leute, die vor der Dunkelheit Angst haben. Und ich werde auch gefragt von derselben Zeitung, was ich zu sagen hätte. Und ich sagte, also wollen Sie das in einem Satz? Ja, bitte, einem Satz. Sehr gut, sagte ich. Atheismus ist eine Fantasie für diejenigen, die Furcht vor dem Licht haben. Also bitte lachen Sie nicht. Schade, weil diese Gelächter zeigt, dass Sie meinem Argument nicht gefolgt haben. Weil was Lütz sagt, ist, weder eine Seite oder andere Seite beweist etwas. Die beweisen nicht. Aber es ist wichtig zu sehen, dass oft, und das finde ich als Naturwissenschaftler, oft die Argumente sind sehr wirksam in beiden Richtungen und die annullieren sich in einer Art und Weise. Es gibt noch eine Sache zu merken. Als ich das Buch der Gotteswahn gelesen habe, merkte ich, dass Wahn ein Terminus aus der Psychiatrie war. Und ich merkte auch, dass Dawkins kein Psychiater ist. Und ich auch nicht. Also was tut man, wenn man sowas liest und kein Experte ist? Man liest die Experten. Und das hat mich so überrascht, weil ein Experte ist der ehemalige Präsident der Royal College of Psychiatrists in England. Und er hat gesagt Folgende, dass die positive Korrelation zwischen Glauben und menschlichen Wohl ist das bestgehaltene, geheimgehaltene Geheimnis der Psychiatrie. Wenn die Ergebnisse einer Vielfalt von Metastudien, das heißt Studien von Studien, anders aussahen und das Gegenteil vorgezeigt haben, dann wäre es auf der Titelseite aller Zeitungen der Welt zu lesen. Aber wenn ich Dawkins Buch lese, sehe ich gar nichts von der Forschung in der Psychiatrie. Und er meint, im Namen der Naturwissenschaft zu sprechen. Aber er kennt die Literatur nicht. Was soll ich daraus nehmen? Also, ich könnte viel darüber sagen, was andere Atheisten daraus genommen hat. Aber es ist sehr wichtig, dass wir wirklich sehen, was anderen in dem Gebiet gesagt haben. Also dann, wir kommen zur Frage von Glaube an Gott und Naturwissenschaft. Soweit haben wir gemerkt, dass nach die neuen Atheisten betrachten Glaube als einen religiösen Begriff erstmals und zweitens, das Wort bedeutet Glaube ohne Belege. Das ist falsch und beides ist falsch. Und es ist sehr wichtig zu sehen, warum. Das führt sie natürlich unweigerlich zu mehreren Irrtümern. Erstens, die meinen, dass weder Atheismus noch Wissenschaft überhaupt etwas mit Glaube zu tun haben. Und die Ironie dabei ist, dass der Atheismus eine Glaubensposition ist. Das habe ich in einer Debatte mit Peter Singer erwähnt in Australien. Peter Singer ist ein sehr bekannter, weltbekannter Philosoph in der Ethik. Und ich habe zu den Zuhörern erklärt, dass ich komme aus Nordirland. Meine Eltern waren gläubig und die waren sehr ungewöhnlich, weil sie christlich waren, ohne sektierisch zu sein. Und das ist mit der Geschichte meines Landes leider, hat sehr viel zu tun. Und Peter Singer sagt also, gut, das ist klar. Hier ist mein größter Einwand gegen religiöse Glauben. Die Leute bleiben in dem Glauben, wo sie aufgewachsen sind. Also gut. Ich hatte die Gelegenheit, etwas zu sagen und ich sagte zu ihm, Peter, ich habe den Zuhörern klar gesagt, wo ich herkomme. Und Du, waren deine Eltern Atheisten? Ja, sagt er. Oh, sagte ich. Sie sind in dem Glauben geblieben, wo sie ausgewachsen sind. Aber es ist kein Glauben, sagte er. Oh, sorry, sagte ich, Peter. Ich hatte den Eindruck, dass sie den Atheismus glauben. Und hier war ein weltbekannter Philosoph. Der hat nicht verstanden, dass seine Position eine Glaubensposition ist. Es war sehr interessant, die Reaktionen dazu in der elektronischen virtuellen Welt zu sehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dawkins' Aussage, Atheisten hätten keinen Glauben, ist doppelt verrückt. Weil keiner, auch ich nicht, kein Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler überhaupt, das gilt für alle intellektuellen Bereiche, kann sich nicht mit der Wissenschaft beschäftigen, ohne am Anfang zu glauben, dass das Universum rational erklärbar ist. Und schon vor Beginn unserer Untersuchungen müssen Naturwissenschaftler annehmen, dass das Universum eine inhärente Ordnung und Begreifbarkeit aufweist. Wenn sie nicht an die Existenz einer solchen Ordnung und Begreifbarkeit glaubten, würden sie naturwissenschaftliche Forschung nicht betreiben. Und interessanterweise, der Physiker Paul Davis, kein Theist, sagt, dass die richtige wissenschaftliche Einstellung im Grunde theologischer Natur ist. Ich zitiere, die Wissenschaft kann nur voranschreiten, wenn der Wissenschaftler eine grundsätzliche theologische Weltanschauung hat. Er weist darauf hin, dass selbst der atheistische Wissenschaftler in einem Glaubensakt die Existenz einer gesetzmäßigen Ordnung in der Natur akzeptiert, die für uns zumindest teilweise verständlich ist. Und selbst von Albert Einstein stammen die berühmten Worte, Wissenschaft kann nur von denen hervorgebracht werden, die ganz von dem Streben nach Wahrheit und Verstehen durchdrungen sind. Dieses Gefühl aber entspringt der Religion. Dazu gehört auch der Glaube, merken wir das Wort, an die Möglichkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten, die für die Welt der Existenz gelten, rational sind. Das heißt dem Verstand begreifbar. Ich kann mir, laut Einstein, keinen Wissenschaftler ohne diesen tiefen Glauben vorstellen. Diese Situation lässt sich in folgendem Bild ausdrücken. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Das heißt, Glaube ist unerlässlich für die Naturwissenschaft. Damit wissenschaftliche Forschung auch nach vielen Erfolgen noch etwas Erstrebenswertes bleibt, brauchen Wissenschaftler den Glauben an die rationale Verstehbarkeit des Universums als Glaubensgrundsatz oder Grundannahme. Wissenschaftler sind alle in dem Sinne gläubig, dass sie glauben, dass das Universum einsichtig für den Verstand ist. Mein Professor für Quantenmechanik in Cambridge vor vielen Jahren, Professor Sir John Polkinghorne, betont, die Physik kann ihren Glauben an die mathematische Begreifbarkeit des Universums nicht erklären. Aber wir müssen noch eine weitere Frage stellen. Was ist der Grund dieses naturwissenschaftlichen Glaubens? Ich bin bereit, Fragen zu bekommen, was ist der Grund deines christlichen Glaubens? Aber diese Frage dürfen wir natürlich auf allen Glaubenpositionen stellen. Wie kann es sein, zum Beispiel, dass was in unseren winzigen Hirnen vor sich geht, uns auch nur im Entferntesten ein wahres Bild von der Realität liefert? Wie kann es sein, dass eine mathematische Gleichung, erdacht im menschlichen Verstand, den Vorgängen im Universum gerecht werden kann? Es war das Nachdenken über diese Frage, das Einstein zu der Aussage veranlasste, das einzig Unverständliche am Universum ist, dass es verständlich ist. Und ähnliche Gedanken regten den Physik-Nobelpreisträger Eugen Wigner dazu an, einen berühmten Aufsatz zu schreiben mit dem Titel The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, die unvernünftige Effektivität der Mathematik in den Naturwissenschaften. Also ist es unvernünftig? Es hängt von der Weltanschauung ab. Und die Frage ist folgende: Wofür ist unser Verstand zuständig? Und wie verlässlich und befugt ist er? Ist unsere Erkenntnisfähigkeit gezielt dazu geschaffen, uns zum Entdecken, Erkennen und Glauben an die Wahrheit fähig zu machen? Und mir ist dabei sehr wohl bewusst, dass manchen das Wort geschaffen im Hals stecken bleiben wird. Und mir ist ebenfalls bewusst, dass Atheisten per Definition jede gezielte Gestaltung durch einen Schöpfer leugnen. Doch selbst Atheisten glauben, dass der Verstand einen eigenen Zweck hat. Ebenso wie beispielsweise das Herz. Das Herz hat den Zweck, Blut durch den Körper zu pumpen, während ein bösartiger Tumor keinen eigenen Zweck und keine Funktion im menschlichen Körper hat. Er ist das Ergebnis ziellosen, chaotischen Wachstums. Also, Atheisten oft behaupten, der Glaube an die Existenz Gottes resultiere aus einem falschen Gebrauch des Verstandes. Unbewusst ihrer Überzeugung, dass der Verstand in diesem Sinne dazu geschaffen ist, den Zweck der Entdeckung der Wahrheit zu erfüllen. Wenn der Verstand keine eigene Funktion hätte, könnte man logischerweise niemanden vorwerfen, ihn falsch zu verwenden. Doch viele Folgen, wie wir gesagt haben, Freuds Behauptung, dass alle augenscheinlich rationale Argumente, die Gläubige für die Existenz Gottes vorbringen, in Wahrheit von einem versteckten, unterbewussten Wunscherfüllungsmechanismus getrieben und geschädigt sind. Dem Wunsch, sich eine Krücke zu schaffen. Aber die Ironie dieser Position wird sofort deutlich, sobald man die Frage stellt, was ist der Ursprung des menschlichen Verstandes? Meine atheistischen Freunde vertreten den Standpunkt, dass die treibende Kraft der Evolution, die am Ende unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit hervorbrachte, einschließlich des Verstandes, in erster Linie überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hatte, sondern mit dem Überleben. Und wir alle wissen, was im Allgemeinen mit der Wahrheit geschieht und immer noch geschieht, wenn Individuen oder kommerzielle Unternehmen oder Nationen motiviert von dem, was Dawkins ihre egoistischen Gene nennt, sich bedroht fühlen und um Überleben kämpfen. Sie sind im Grunde gezwungen, das Denken als eine Art neurophysiologisches Phänomen zu betrachten. Aus der Perspektive der Evolution mag diese Neurophysiologie wohl anpassungsfähig sein. Doch weshalb sollte man auch nur einen Augenblick lang meinen, dass die von dieser Neurophysiologie hervorgebrachte Überzeugung überwiegend wahr sind? Und überhaupt, wie der Chemiker JBS Haldane schon vor langer Zeit zu bedenken gab, wenn die Gedanken in meinem Verstand nur die Bewegungen von Atomen in meinem Gehirn sind, ein Mechanismus, das durch geistlose, ungesteuerte Prozesse entstanden ist, warum sollte ich dann etwas glauben, das mit dieser Verstand sagt, einschließlich der Tatsache, dass mein Gehirn aus Atomen besteht? Wenn ich das sozusagen illustrieren darf, ich habe sehr oft das folgende Gespräch mit meinem Kollegen in Oxford. Und ich stelle Ihnen die Frage, womit machen Sie oder tun sie ihre Naturwissenschaft und sie sagen, oh, ich habe ein Gerät, das 2 Billionen Dollar gekostet. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine hier, oh, sie meinen und falsch sagen sie den Geist und dann sie erinnern sich, dass es keinen Geist gibt. Und so sie sagt das Gehirn und ich sage, okay, ich meine, dass es doch Geist gibt, aber wir lassen das Gehirn. Sie treiben Naturwissenschaft mit dem Gehirn. Gut. Und was ist die Geschichte des Gehirns? Letzten Endes sagen viele, das Gehirn ist letztlich das Endergebnis eines ziellosen, irrationalen Prozesses. Und dann sage ich, und Sie vertrauen das Gehirn? Sie haben einen Computer im Labor. Und Ihr Gerät, das so viel kostet, wenn Sie wüssten, dass dieses Gerät das Endprodukt eines ziellosen, ungesteuerten Programmes wäre, würden Sie ihn verwenden? Und Sie antworten alle nein. Hier gibt es ein Problem. Und interessanterweise, dieses Problem heißt Darwins Zweifel. Und jetzt allmählich mit der Zeit, dieser Zweifel kommt mehr und mehr ins Zentrum der Debatte. Darwin hat gesagt, ich habe diese Zweifel ab und zu mal, wenn ich denke an meine Erklärung der Herkunft des Gehirns, wie könnte man sowas vertrauen? Was wäre im Gehirn eines einfachen Tieres, wenn es überhaupt etwas im Gehirn wäre. Aber dieser Zweifel ist jetzt mehr und mehr zum Vorschein gekommen. Das heißt, zum Beispiel der bekannte amerikanische Philosoph Alvin Plantinga sagt, wenn Dawkins damit recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln. Und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugung, die sie hervorbringt, einschließlich Dawkins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit in Konflikt miteinander stehen. Einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Noch interessanter ist das Buch, neulich geschrieben von einem anderen namenshaften Philosoph, Thomas Nagel, der ein sehr strenger Atheist ist. Er will nicht, dass es Gott gibt. Aber er hat ein sehr provokatives Buch geschrieben. Der Titel ist Geist und Kosmos, aber der Untertitel lautet, warum die materialistische neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist. Das hat ziemlich viel Aufregung provoziert. Und sein Argument ist das Argument von Darwin und Plantinga und er formuliert es so. Evolutionärer Naturalismus impliziert, dass wir keine unserer Überzeugungen ernst nehmen sollten. Auch nicht das naturwissenschaftliche Weltbild, wovon der evolutionäre Naturalismus selbst abhängt. Anders ausgedrückt, wir stehen, wie der angesehene deutsche Philosoph Robert Spemann zu bedenken gab, nicht vor der Wahl zwischen Gott und der Wissenschaft, wie uns die neuen Atheisten gern glauben machen wollen, sondern vor der Wahl, entweder an Gott zu glauben oder aufzugeben, das Universum verstehen zu wollen. So Spemann. Er bestreitet nicht, dass Atheisten ausgezeichnete Wissenschaft betreiben können. Aber er sagt vielmehr, dass es, wenn wir Gott aus der Gleichung ausklammern, keine rationale Basis für die Wissenschaft gibt. Damit gibt es auch keine rationale Basis für die Wahrheit. Wissenschaft und Wahrheit fehlt dann die Berechtigung. Das ist ein sehr starkes Argument. Und ich glaube, dass dieses Argument wichtiger werden mit den Tagen. Das heißt, Atheismus, der scheint zuerst die Rationalität des Menschen zu unterstützen, die nötig ist, um Naturwissenschaft zu betreiben, letzten Endes untergräbt die Fundamente eines Vertrauens auf diese Rationalität. Dagegen, interessanterweise, ist biblischer Theismus, Glaube an Gott, kohärent in seiner Erklärung, weshalb das Universum begreifbar ist. Und wenn man an den Aufstieg der modernen Naturwissenschaft denkt, durch Leute wie Galileo, Kepler, Newton und so weiter, man merkt, dass alle an Gott gläubig waren. Und ihr Glauben an Gott war überhaupt kein Hindernis für ihre Naturwissenschaft, sondern im Gegenteil, ihr Glaube an Gott war der Motor, der treibende Motor, der ihnen zur Naturwissenschaft wirklich getrieben hat. Warum? Sie erwarteten, wie C.S. Lewis die Arbeit von Sir Alfred North Whitehead zusammen formuliert hat, die Menschen sind naturwissenschaftlich geworden. Warum? Weil sie Gesetz in der Natur erwartet haben. Warum? Weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Nun, hier ist etwas Faszinierendes, das uns vielleicht hilft zu verstehen, wo die Debatte, soweit ich sie verstehe, wirklich heutzutage ist. Newton hat das Schwerkraftgesetz erfunden. Und Newton hat daraufhin ein Buch geschrieben, ein sehr bekanntes Buch, Principia Mathematica. Und er hat die Hoffnung in diesem Buch geschrieben, dass dieses Buch hilft, denkende Menschen an einen Gott, an einen Schöpfer zu glauben. Stephen Hawking, der bis neulich den Lehrstuhl von Newton in Cambridge inne hatte, er meint, dass das Schwerkraftgesetz ist sein Grund, nicht an Gott zu glauben. Er hat viel berühmte, bekannte Forschung in schwarzen Löcher und so weiter gemacht. Aber das ist so interessant, dass hier sind diese zwei große Figuren der Naturwissenschaft. Der erste, Schwerkraftgesetz, ist ein Indiz der Existenz eines rationalen Geistes hinter dem All. Stephen Hawking sagt genau das Gegenteil. Und es ist interessant, die Frage zu stellen, wie sind wir von Newton bis Hawking gekommen? Und ich möchte ein paar Bemerkungen dazu machen. Früher habe ich gedacht, dass das Problem, diese Spannung zwischen Naturwissenschaft und Glauben an Gott, mehr oder weniger mit Missverständnissen der Naturwissenschaft zu tun hatte. Jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Das ist wahr, soweit ich weiß, aber es gibt noch eine Überlegung, die sehr wichtig ist. Es hat mit dem Gottesbegriff zu tun. Hawking meint, dass der Gott, woran ich glaube, ist wie ein griechischer Gott. Er gehört dem Pantheon der Griechen. Und denken wir zum Beispiel an einen Donnergott. Die Griechen hatten Angst vom Donner. Sie haben einen Gott, der Donnergott, dafür verantwortlich gemacht. Aber nach etwas Studium an der Marburger Physikinstitut sieht man, dass der Donnergott überflüssig ist. Wir brauchen ihn nicht mehr. Er verschwindet, weil er bloß ein Gott der Lügen ist. Ich kann es nicht erklären, Gott hat es gemacht. Diese Art Gott, ein Gott der Lügen. Also hier ist was sehr Wichtiges. Ich habe mich lang gerungen, warum ist es, dass Stephen Hawking als Naturwissenschaftler uns sagt, wir müssen zwischen Gott und der Naturwissenschaft wählen. Entweder oder. Und dann plötzlich ist es mir aufgefallen, wenn ich ein Gott der Lügen als Gott mich vorstelle, dann muss man zwischen Naturwissenschaft und Gott wählen, weil so hat man Gott definiert. Darf ich das wiederholen? Weil es scheint mir sehr wichtig. Wenn man Gott definiert als das fehlende X, das die Naturwissenschaft noch nicht geklärt hat, dann natürlich muss man zwischen Gott und Naturwissenschaft wählen. Aber das ist bei weitem nicht der Gott der Bibel. Das erste Buch Mose fängt nicht an mit den Worten: Am Anfang hat Gott die Dinge im Universum geschaffen, die wir noch nicht verstehen. Nein, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Ganze, das Gesamte. Das heißt, er ist kein Gott der Lügen. Und daher, wenn Newton sein Gravitationsgesetz entdeckt hat, sagt er nicht: Wunderbar, ich habe eine naturwissenschaftliche Erklärung, ich brauche Gott nicht mehr. Nein, er hat gesagt: Was für einen genialen Gott, der es so gemacht hat. Das heißt, je mehr er vom Vorgänge im Universum verstanden hat, desto mehr hat er Gott bewundert, der das alles gemacht hat. Kein Gott der Lügen. Also das ist der erste Punkt. Gott ist kein Gott der Lügen. So am Anfang sehen wir, er macht keine Konkurrenz mit der Naturwissenschaft. Jetzt gehen wir weiter in diese Richtung. Sehr viel in diesem Gebiet, meines Erachtens, hat mit Erklärungsbegriffen zu tun. Was bedeutet Erklärung? Was meinen wir, wenn wir sagen, dass die Naturwissenschaft erklärt? Und Hawking in diesem Buch über das All, er sagt am Anfang die großen Fragen hat er aufgestellt und er sagte, diese Fragen von den Woher und Wohin und so weiter sind normalerweise Fragen für die Philosophie. Dann sagt er merkwürdigerweise, Philosophie ist tot. Es ist jetzt nur die Naturwissenschaftler etwa, die die Fackelträger für die Wahrheit sind. Und dann schreibt er weiter hunderte Seiten ein Buch über Philosophie der Naturwissenschaft. Das fand ich ganz komisch. Philosophie ist tot und wir schreiben weiter und fast alles ist über Wissenschaftsphilosophie. Aber hier sehen wir ein, was ein riesiges Problem ist. Hat die Naturwissenschaft Grenzen oder nicht? Was kann sie erklären, was kann sie nicht erklären? Und dieser Begriff des Scientismus, das heißt, die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit, ist heute sehr populär. Ich nenne es wissenschaftlicher Fundamentalismus, weil das ist genau, was es ist. Es gibt nur einen Weg, naturwissenschaftlich, und wenn das nicht naturwissenschaftlich erklärbar ist, dann ist es nicht rational. Das heißt, die Naturwissenschaft und Rationalität gehören zusammen. Und das ist ein riesiger Fehler, offensichtlich. Wenn Naturwissenschaft ist Rationalität und Rationalität ist Naturwissenschaft, dann müssten die Hälfte der Fakultäten in Marburg morgen schließen. Geschichte, Literatur, Philologie und so weiter und so fort. Und Einstein hat mal gesagt, dass man kann, wenn man will, über das ethische Fundament der Naturwissenschaft sprechen, aber man kann nicht über das naturwissenschaftliche Fundament der Ethik. Die Naturwissenschaft ist erfolgreich gewesen, weil sie eine begrenzte Reihe von Fragen stellt. Aber das ist fast ein Wahn, diese Überheblichkeit, dass die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit, hat viele Leute im Griff. Es ist natürlich logisch falsch, weil wenn die Naturwissenschaft der einzige Weg zur Wahrheit ist, dieser Satz ist kein Satz der Naturwissenschaft. So, wenn er wahr ist, dann ist er falsch. Inkohärent, versucht zu viel zu behaupten. Grenzen gibt es in der Naturwissenschaft. Und der berühmte Nobelpreisträger, in Oxford, Sir Peter Medawar, hat mal gesagt, es ist so einfach zu sehen, dass die Naturwissenschaft Grenzen hat. Sie kann die einfachsten Fragen eines Kindes nicht beantworten. Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Wo bin ich hergekommen? Und so weiter. Wir müssen zu weiteren intellektuellen, rationalen Disziplinen gehen, um solche Fragen zu beantworten. Eine Folge dieser Haltung ist folgendes. Eine Dimension, eine Erklärungsdimension, sehr leicht zu illustrieren. Warum kocht das Wasser? Das Wasser kocht, weil wir haben Gas von einem Bunsenflamme. Bunsen war hier, nicht wahr? Ich glaube schon, der ist ein Marburger gewesen. Robert Bunsen, der berühmte Chemiker. So, wir haben eine Bunsenflamme mit Gas und die Übertragung der Hitze durch den Kupfer des Kessels und die Moleküle des Wassers werden schneller und schneller und so kocht das Wasser. Nein, 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 das Wasser kocht, weil ich ein Glas Tee sehr nötig habe. Sie lachen offensichtlich, weil es gibt keinen Konflikt zwischen dieser zwei Erklärungen. Naturwissenschaftliche und die Erklärung, die mit meiner Person zu tun hat. Mein Wille, der Ausdruck eines Handelnden. Es gibt wenigstens zwei Erklärungsebenen. Und wenn man sagt, es gibt nur eine, kommt man in große Schwierigkeiten. Entweder Gott oder Naturwissenschaft. Aber Gott konkurriert mit der Naturwissenschaft als Erklärung genauso wenig wie Henry Ford konkurriert mit dem Verbrennungsgesetz als Erklärung eines Ford-Motors. Das ist so klar zu uns. Aber irgendwie können manche unter unseren Mitmenschen das nicht begreifen, dass Erklärungsebenen sind viele. Ich erwähne nur diese sehr wichtigen zwei. Kein Konflikt, keine Konkurrenz. Gott konkurriert mit der Naturwissenschaft. Warum? Weil er nicht dieselbe Art Erklärung ist als die Naturwissenschaft. Dawkins behauptet, dass Gott genau dieselbe Art Erklärung ist als die Naturwissenschaft. Und daher, es gibt eine Kollision. Aber das ist sogar total unnötig. Weil wenn wir sehen, auf welche Ebene das kommt, dann ist alles viel klarer. Nun, es lohnt sich zu fragen, um die Grenzen der Naturwissenschaft zu sehen, was erklärt uns das Gravitationsgesetz? In der Schule meinte ich, dass natürlich das erklärt uns die Gravitation. Aber das ist nicht wahr. Newton wusste das auch. Niemand heute weiß genau, was Schwerkraft ist. Das Gravitationsgesetz ist genial. Es hilft uns, mathematische Gleichungen zu machen. Es kann uns helfen, einen Mensch auf den Mond zu landen, ohne die Feinheiten, die durch Einstein entdeckt wurden. Aber erklärt nicht, was Gravitation selbst ist. Und so müssen wir Vorsicht hier haben. Wenn jemand sagt, die Naturwissenschaft erklärt, wir müssen sofort die Frage stellen, und was erklärt die Naturwissenschaft? Also jetzt, da wir zu Ende kommen, möchte ich Hawkings Erklärung machen. Hier ist die Kernaussage seines Buches. Weil es ein Schwerkraftsgesetz gibt, das Universum kann und wird sich selbst erzeugen aus nichts. Was? Wenn, weil es ein Schwerkraftsgesetz gibt, weil es etwas gibt, das Universum kann und wird sich selbst erzeugen aus nichts, das ist ein Widerspruch. Und merken wir, dass er nicht sagt, weil es Schwerkraft gibt, sondern weil es ein Schwerkraftgesetz gibt. Als ob ein Gesetz schöpferische Kraft hätte. Das ist ein Problem in der finanziellen Welt, wissen Sie. Dieser Kollaps der finanziellen Märkte kam dadurch, dass einige Leute meinten, dass Mathematik kann Geld schaffen. Aber das ist unmöglich. C.S. Lewis hat schon längst gesagt, man kann 1 + 1 = 1 hinzufügen und man kann es unendlich machen, aber es produziert kein 2 Euros, wenn man nicht 1 Euro und 1 Euro hat. Gesetze schaffen nichts, sie bewegen nichts. Newtons Gesetze haben keinen Ball in der Geschichte des Weltalls bewegen lassen. Nein, nein. Jemand hat das gemacht oder irgendeine Macht, aber nicht kein Gesetz. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, das Universum kann und wird sich selbst erzeugen. Wenn ich sage, X schafft Y, dann mehr oder weniger, wenn wir X haben, bekommen wir Y. Wenn ich sage, X schafft X, dann was bedeutet das? Wenn wir X haben, bekommen wir X. Und was bedeutet das? Meines Erachtens bedeutet das, dass Absurdität bleibt Absurdität, auch wenn maßgebende Naturwissenschaftler das schreiben. Und was mich, und ich sage ganz seriös, was mich schockiert hat, ist, das ist der Hauptgrund, warum Hawking in seinem Buch die Existenz eines Schöpfers ablehnt. 3 verschiedene Ebenen von Widerspruch in einem Satz. Das nehme ich sehr ernst. Der letzte Punkt ist, wo Dawkins sagt, Moment, wenn man an Erklärung denkt, Gott ist per Definition keine Erklärung von etwas. Weil wenn man Gott benutzt auf irgendeiner Ebene, eine Erklärung zu machen, es ist keine Erklärung, weil die Erklärung Gott ist viel komplizierter als das, was Sie erklären wollen. Und so ist keine Erklärung. Das heißt, Erklärung muss immer von einfach zu komplex gehen. Und das ist oft so. Wir können reduktionistisch sehr viel erklären. Und wir tun das alle. Aber es gibt einen Bereich, wo das nicht funktioniert. Und das ist im Bereich, wo Sprache vorkommt. Zum Beispiel, ich lese das Buch von Dawkins, 400 Seiten, ziemlich kompliziert. Und ich stelle die Frage, was ist die Herkunft dieses Buches? Und jemand schlägt vor, die Herkunft sei im viel komplizierteren Gehirn und Verstand von Richard Dawkins. Das lehne ich sofort ab, weil die Erklärung viel komplizierter ist als das, was wir erklären wollen. Aber man sagt Quatsch, weil dieses Buch enthält bedeutungsvolle Sprache, muss die Erklärung komplizierter sein. Und hier in einer Welt voll mit der wunderbaren Ergebnisse der Naturwissenschaft, die mathematische Beschreibbarkeit des Universums. Mathematik ist eine Sprache. Die natürlichen Sprachen sind auch Sprachen. Computersprachen sind Sprachen. Und wo wir immer Spuren von Sprache entdecken, sofort kommen wir zum Schluss, dass dahinter ein Gehirn steht. Und was tun wir mit dem längsten Wort überhaupt, das wir entdeckt haben? DNS-Code, 3,5 Billionen Buchstaben in der richtigen Ordnung. Faszinierend. Ich spreche oft mit Naturwissenschaftlern und spreche mit ihnen darüber und ich zeige ihnen ein Wort. Sagen wir das Wort Presse, das vor mir steht. 6 Buchstaben. Und ich sage, was steht dahinter? Sofort, sie sagen, ein Gehirn und Verstand. Wie wissen Sie das? Weil diese Buchstaben, diese Zeichen Bedeutung haben, weil wir abhängig davon Deutsch gelernt haben. Oh, und Sie studieren DNS, 3, Billionen Buchstaben, die ein Code bilden. Also semiotisch ist, eine Bedeutung hat. Und was sagen Sie dazu? Zufall und Notwendigkeit. Wirklich? Ist das alles? Also ich stelle die Frage. Aber ich sehe hier eine riesige Schwierigkeit. Und das kommt zu diesem letzten Punkt. Was ist die Naturwissenschaft? Müssen wir zwangsläufig unsere Analyse auf naturalistische Naturprozesse einschränken? Oder dürfen wir die Indizien folgen, wo sie hinführen? Anthony Flew, ein sehr bekannter Atheist, Hume-Experte, ist im hohen Alter zum Glauben an Gott bekommen durch dieses Wort DNS. Und er sagte, ich wollte die Belege folgen, wo sie hingeführt sind. Und das ist die Frage, auch für mich. Die Indizien folgen oder zu sagen, nein, das kann nicht sein. Wir müssen letztendlich alles anhand von natürlichen Prozessen erklären. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Konflikt liegt nicht zwischen Glauben und Gott und Naturwissenschaft. Es liegt viel tiefer zwischen zwei Weltanschauungen. Erstens, ganz einfach zum Ausdruck zu bringen, Atheismus, der entweder naturalistisch oder materialistisch ist, der alles erklärt anhand der Atome und Moleküle und das Vakuum sozusagen. Oder Theismus, der sagt, es gibt hinter dem All ein Verstand, ein Geist. Zwei Arten von Erklärung, von Urerklärung. Eine fängt an mit Material, alles von unten bis oben erklärbar nur durch die Quantenteilchen. Oder ganz umgekehrt, es gibt eine andere Auffassung und sie ist folgendermaßen. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Alles ist durch ihn entstanden. Und ohne ihn ist nichts entstanden, was entstanden ist. Das ist das gerade Umgekehrte. Zuerst im Materialismus ist Materie und dann Geist eine Entwicklung daraus. Oder umgekehrt. Primär ist Gott der Geist, der Schöpfer und Erhalter des Alls. Und alles andere ist von ihm ableitbar. Das ist Weltanschauung. Und es gibt Naturwissenschaftler auf beiden Seiten. Der Nobelpreis für Physik vor 2 Jahren von einem Atheisten, einem Schotten gewonnen, Peter Higgs. Einige Jahre vorher von einem Christen in Amerika. Sie sind beide Top-Physiker. Was sie voneinander teilt, ist nicht die Physik, sondern ist die Weltanschauung. Und es ist für uns zu entscheiden, was ist die bessere Erklärung, die ohne Gott oder die mit Gott. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, John Lennox, für diese herausfordernden Argumente. Und ich kann mir vorstellen, dass noch eine ganze Reihe Fragen dazu kommen. Während Sie noch nachdenken über die Fragen, möchte ich diejenigen, die gleich zum Bus müssen, nochmal an die Abfahrtszeiten erinnern. Auch wenn das nochmal ein bisschen ablenkt, aber schreiben Sie sich Ihre Frage auf. Wir kommen gleich zu den Fragen. So, da sind Sie nochmal. Bei den Fragen wollen wir jetzt folgendermaßen vorgehen. Da die erste Frage erfahrungsgemäß dann gleich den Großteil der Zeit beansprucht, wollen wir Fragen sammeln, damit alle Fragen auch das gleiche Recht haben, vorzukommen bei der Beantwortung. Deswegen wird John Lennox einfach gleich die Fragen notieren, die Sie stellen. Wir haben Leute, die mit dem Mikrofon durch die Reihen laufen. Von daher bitte ich Sie, sich zu melden und sich zwar klar zu melden, denn ich werde hier ziemlich geblendet von den Scheinwerfern. Aber wenn Sie eine Frage haben, melden Sie sich bitte jetzt. Und dann kommt jemand mit Mikrofon zu Ihnen. Stellen Sie sie laut und klar und möglichst als Frage. Keinen 2-Minuten-Vortrag halten, bitte, denn wahrscheinlich haben noch mehr Leute Fragen. Und wenn vielleicht der Zweite anfängt, dann traut sich auch der Erste, eine Frage zu stellen. Aber ich sehe immer noch niemanden. Vielleicht soll ich noch mal kurz ein paar Stichpunkte erwähnen. Der blinde Glaube, das rational erklärbare Universum, die Vertrauenswürdigkeit unseres Verstandes, Darwins Zweifel.
Hier ist eine Frage.
Ja, wunderbar.
Es wurde gesagt, dass jegliche menschliche Überzeugung in Frage gestellt werden kann, wenn man davon ausgeht, dass das Gehirn durch einen irrationalen, ziellosen Prozess geschaffen wurde. Das heißt aber auch, dass der Glaube als Überzeugung in Frage gestellt werden kann. Oder wie soll man das dann beantworten? Also der Glaube an Jesus Christus und Gott.
Vielen Dank. Weitere Fragen?
Wenn man sagt, dass der DNA-Code so komplex ist und so viel Sinn ergibt, dass das gar nicht zufällig sein kann und da ein intelligenter Schöpfer dahinter steht, bringt man da nicht auch zwei Ebenen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören?
Also, dass man Gott auf eine Ebene mit natürlichen Ursachen stellt, so verstehe ich das jetzt, oder? Ja. Hier drüben ist noch eine Frage.
Mich würde interessieren, in Punkt Kommunikation mit Gott, wie bisher Gott in Ihrem Leben gesprochen hat und wie Sie das einem Atheisten beweisen.
Reicht das schon für eine erste Runde?
Ich habe das nicht gehört.
Ach so, Kommunikation mit Gott. Wie hat Gott in Ihrem Leben bisher gesprochen und wie würden Sie das einem Atheisten beweisen, dass Gott zu Ihnen gesprochen hat? Mhm. So, vielleicht noch eine Frage und dann fangen wir mal mit einer Beantwortung an und können da noch mal eine zweite Runde machen.
Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar von den Menschen, die nicht an Gott glauben, wird ja als Argument oft herangeführt, dass das Universum und alles, was wir sehen, praktisch aus einem Punkt heraus entstanden ist. Und die Frage ist jetzt, was ist denn davon zu halten, wenn wir als Christen sagen, okay, es spricht manches dafür, aber Gott kann doch auch so die Welt geschaffen haben, auf diese Weise, aus einem Punkt heraus. Was spricht dagegen für einen Christen, das zu glauben?
Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit einer Beantwortung.
Ja, gerne.
Und sammeln nachher aber nochmal Fragen. Also merken Sie sich Ihre Frage, schreiben Sie sich kurz auf. Wir machen nachher nochmal eine Rückfragerunde.
Also, meine Damen und Herren, eine Antwortzeit ist eine sehr unzufriedenstellende Sache. Zunächst einmal werden Sie bald die Tiefe meiner Unkenntnis lernen. Und zweitens kann ich natürlich nur eine sofortige Reaktion auf die Frage machen. Und das ist sehr oft leider sehr oberflächlich. Aber immerhin, wenn Sie eine Frage gestellt haben, was Sie von mir hören, ist bei weitem nicht so wichtig, als was Sie nachher lesen und forschen, wenn Sie diese Frage ernst nehmen. Seien Sie bitte nicht zufrieden, das brauche ich überhaupt nicht zu sagen, wie Sie sehen werden, aber seien Sie nicht zufrieden mit dem, was ich zu sagen habe. Also, soweit ich die erste Frage verstanden habe, das Gehirn ist durch irrationale Prozesse entstanden. So meinen einige Leute, ich nicht. Weil, wenn das der Fall ist, dann, soweit ich es verstehen kann und soweit diese Leute, die ich zitiert habe, verstehen, dann Bedeutung ist bedeutungslos. Dann können wir nicht bloß die Naturwissenschaft nicht treiben, sondern wir können kein Argument treiben. Aber wir treiben sie doch, weil oft die Situation ist folgendes. Und ich habe versucht, das zu betonen. Leute, die das glauben, können genauso gut Naturwissenschaft treiben wie Leute, die das nicht glauben. Weil wir auch aus meiner Sicht, weil wir sind, auch wenn wir nicht an Gott glauben, wir sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen. Dass wir sind rationale Wesen und daher können wir Naturwissenschaft treiben. Was ich behaupte hier ist, dass dieses Argument ohne Gott das Universum zu erklären, erklärt in einer Hinsicht zu viel und zu wenig. Erklärt nicht die rationale Verstehbarkeit, erklärt nicht, warum wir irgendein Instrument hier haben, ein Gehirn mit einem Geist verbunden in einer sehr mysteriösen, auch heute für die Naturwissenschaft Art und Weise, die irgendwie funktioniert, damit wir so viel leisten können. Was ich sage, wenn man denkt, Erklärung, was ist die bessere Erklärung? Eine Erklärung, die sinnvoll ist, oder eine Erklärung, die keinen Sinn hat? Und ich natürlich denke, dass eine Erklärung, die sinnvoll ist, viel besser ist. Und die Frage von DNS, und man fragt, ob das nicht zwei Ebenen zusammenzubringen, die gar nicht zusammengehören. Welche zwei Ebenen? Das Interesse in DNS ist, es brauchte, soweit ich verstehe, und ich bin kein Biologe, obwohl ich begeistert zu vielen Seminaren gehe über molekulare Biologie. Und was ich feststelle ist, als die ersten Mathematiker versuchten, in die Biologie einzusteigen und Computersprache zu verwenden, um diese sehr komplexe Moleküle zu beschreiben, gab es einen gewissen Widerstand. Weil es scheint eine Mischung von zwei Ebenen, die gar nicht mischen. Aber jetzt sind wir alle vertraut damit, dass etwas in diese langen Moleküle aufgespeichert ist. Und so, wenn es zu der Erklärung kommt, ich habe nicht abgelehnt die Tatsache, dass physikalische Mechanismen mit der Entstehung zu tun haben. Das ist eindeutig klar, das ist ein physikalisches Molekül. Aber die Frage ist, ob der eingespeicherte Code deutet darauf hin, dass noch etwas dazu kommen muss, um eine vollständige Erklärung zu geben. Es gibt keine Erklärung durch Zufall und Notwendigkeit. Und es ist wichtig zu merken in diesem Zusammenhang, dass die Antwort Evolution gilt überhaupt nicht hier. Dawkins hat jahrelang eine große Verwirrung gestiftet, indem er sagte in seinem Buch Der blinde Uhrmacher, dass Darwins Mechanismus, Selektion und so weiter, ist zuständig für was? Für die Existenz und Variation. Jetzt gibt er vollkommen zu, dass dieser Mechanismus kann nicht zuständig sein für die Existenz des Lebens, aus dem einfachen Grund, dass man muss Leben zuerst haben, dass dieser Mechanismus überhaupt etwas tun könnte, was immer er tut. Und so Ursprung des Lebens, eine faszinierende Frage ist auch für Mathematiker. Und wenn man sagt, man misst zwei Ebenen, ja, man misst zwei Ebenen, aber sie beide sind nötig. Und wenn man etwas sprachartig sieht, die nicht erklärbar durch Physik und Chemie. Darf ich das erläutern? Nur ein bisschen. Und ich werde es anhand einer kleinen Illustration, ein Gespräch mit einem Kollegen, der meinte bei einem Dinner in Oxford vor einigen Jahren, er wäre Reduktionist. und Atheist und er hatte nichts mit mir zu reden und er wollte nichts mit einem Mathematiker reden und es wird ein sehr argvoller Abend sein. Das hat er gesagt am Anfang des Dinners. Es war sehr schwierig. Und ich sagte, nein, nein, ich interessiere mich sehr für Reduktionismus. Ich bin ein methodologischer Reduktionist. Ich teile große Probleme in kleine Probleme, löse die kleinen, wenn ich kann, und hoffe Einsicht auf die größeren Probleme zu bekommen. Das tue ich. Also gut, sagte ich, wir haben etwas in gemeinsam. Das gefällt mir. Aber sagt, das meine ich nicht. Ich bin ontologischer Reduktionist. Alles ist auf Physik und Chemie reduzierbar. Und dann habe ich die Speisekarte gezeigt. Und darauf stand Brathähnchen. So gut, sagte ich, hier ist ein Experiment. Sie sind Reduktionist. Ja, alles auf Physik und Chemie. Also gut, was ist das? Er sagt Brathähnchen. Wie weißt du das? Also, ich meine, das ist ein Sandbrathähnchen. Ja, aber diese sind nur Zeichen auf Papier. Aber doch, ein Sandbrathähnchen. Wie weißt du das? Weil ich ganz abhängig von diesem Blatt habe ich Englisch gelernt. Gut, sagte ich. Also, Sie sind Reduktionist, ja? Alles auf Physik und Chemie, ja. Dann sagte ich, bitte erklären Sie mir die Semiotik dieser Zeichen, B-R-A-T, anhand der Physik und Chemie von Papier und Tinte. Und es war lustig, weil seine Frau saß neben ihm und sagt, hol dir dort raus, wenn du kannst. Aber er hat es nicht versucht. Er hat was so demütig gesagt, dass es mich so erstaunt hat. Er hat gesagt, John, seit 40 Jahren, und er war ein führender Biochemiker der Universität Oxford, 40 Jahre lang gehe ich in mein Labor. Im Glauben, dass es möglich ist. Aber ich sehe, es ist nicht möglich. Und ich sagte, Moment, Mann, der Physik und Chemie sind nur gut im Gange, so 600, 700 Jahre. Macht nichts, sagt er. Es ist nicht in der Erklärungspotenzial von Physik und Chemie, diese Bedeutung zu erklären. Und dann hat er lang auf mich geguckt und ich konnte sehen, er wollte fragen, wie hast du dieses Argument gefunden? Und ich habe gesagt, ich gebe zu, es kam von einem Nobelpreisträger, nicht von mir. Und er sagte, ah, ich bin sehr beruhigt dadurch. Ich bin sehr beruhigt dadurch. Aber dann kam die Frage. Er studiert DNS. Brathähnchen ist fast 10 Buchstaben. Geist dahinter. Und dann fragte ihn nach DNS. Zufall und Notwendigkeit. Warum machen Sie den Unterschied? Gute Frage. Aber jetzt gehen wir zu den anderen Fragen. Das Universum aus einem Punkt. Was sagt ein Christ dazu? Sehr wenig eigentlich, weil was sagt die Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine Bemerkung über das physikalische Universum. Genau dasselbe Universum, das die Naturwissenschaft studiert. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Standardmodell der Physik bringt uns zurück zu einem Punkt. Das heißt, das Universum hat eine begrenzte Vergangenheit. Das ist faszinierend. Jetzt die Mathematiker sagen, auch wenn man an ein Multiversum glaubt, gibt es einen Ausgangspunkt. Das ist das Wichtigste daran, weil die Bibel sagt nichts mehr. Es erklärt uns nicht, was wir gesehen hätten, wenn wir dort gewesen wären. Es sagt bloß, dass es ein Anfang war. Und das Standardmodell der Physik sagt, dass ein Anfang war. Und ich war neulich bei CERN und wir haben ein Gespräch darüber gehabt. Und jemand hat mir die Frage gestellt, hatte ich wirklich glaubt, dass die Bibel etwas zu uns im 21. Jahrhundert über diese Dinge zu sagen hat? Ich sagte, freilich. Ich war in Cambridge in 1960 oder ungefähr und erinnere mich sehr gut, als die Indizien für ein Anfang des Alls in der Astrophysik. Und der Widerstand dagegen war kolossal, auch von dem Redakteur, Chefredakteur von Nature. Er sagt, wir dürfen nicht diesen Weg gehen, das von einem Anfang spricht, weil es gibt viel zu viel Kraft zu denen, die an die Bibel glauben. Und vielleicht einer der größten wissenschaftlichen Fortschritte der 20. Jahrhundert würde widerstanden, weil es zu nah mit den Aussagen der Bibel parallel ist. Und so, aus einem Punkt, ja, was so interessant ist, aber ich habe nicht die Zeit, darüber zu reden, ist, das Universum, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts, wie Leibniz es gestellt hat? Und jetzt sind wir in der faszinierenden Phase der intellektuellen Geschichte von der Welt, dass die Möglichkeiten sind Gott oder nichts. Gar nichts. Und so, es gibt eine Industrie jetzt, wo Leute versuchen, ein Universum aus nichts zu bekommen. Wir haben ein Beispiel gehabt. Lawrence Krauss ist ein anderer Astrophysiker, der versucht, das Universum aus nichts zu bekommen. Und hier sagt er etwas über nichts. Was ist nichts? Und die Kluge dieser Leute ist, um ein Universum aus nichts zu bekommen, muss man nichts umdefinieren. Das ist sehr schwierig, nichts umzudefinieren. Ich halte relativ viele Vorträge über nichts diese Tage. Und es ist ein faszinierendes Thema. Ein Universum aus nichts. Und dann sagt Krauss, er sagt, wenn etwas physikalisch ist, muss nichts physikalisch sein. Vor allem, wenn man nichts als Abwesenheit von etwas definiert. Was? Das ist ein weltbekannter Astrophysiker. Die haben große Schwierigkeit mit nichts. Es ist much ado about nothing. Ich finde das sehr interessant, weil nach der Bibel das Universum kam aus nichts Physikalisches, nicht aus nichts. Gott schuf die Himmel und die Erde. Das ist eine verständliche Antwort. Nichts ist keine Antwort. Und so, wir stehen vor der Wahl zwischen Gott und nichts. Also, die letzte Frage. Wie spricht man mit Gott? Wie hat er mit mir gesprochen? Das ist eine sehr persönliche Frage. Aber ich begrüße das irgendwie. Weil letzten Endes, wir können, und es ist faszinierend auch für mich, an intellektuellen Gründen denken. Das ist sehr wichtig, aber das ist nur ein Zulauf zum eigentlichen Thema. Weil Gott keine bloße Theorie ist. Gott ist eine Person. Und das ist etwas völlig anderes. Das heißt, er ist mehr als Theorie. Es gibt viele Theorien über Gott, sie sind wichtig. Aber Gott selbst ist eine Person, und die Grundbehauptung der Bibel ist, dass wir Menschen sind nach seinem Bilde geschaffen. Und wir lesen, wie das all entstanden ist. Die Bibel sagt sehr wenig darüber. Und es sagt, und Gott sprach, und Gott sprach, und Gott sprach. Das heißt, der Aufbau des Alls ist eine Reihe von Sprachakten. Und es gibt diese Reihe, und Gott sprach, aber das Letzte ist das Interessanteste und wird kaum zitiert, wo es heißt, und Gott sprach zu ihnen. Nicht bloß, dass Gott sprach und ein All entstanden ist auf allen Ebenen, sondern Gott sprach zu ihnen. Das heißt, der Imago Dei besteht wenigstens darin, ist die Ansprechbarkeit der Menschen von Gott. Und das ist das Größte in meinem Leben, nicht die Naturwissenschaft und so. Das ist wichtig. Das sind Belege und Indizien. Aber letzten Endes, ich möchte nicht bloß die naturwissenschaftliche Seite meiner Frau kennenlernen, sondern sie selbst als Person. Das ist eh klar, nicht wahr? Und das ist für uns wichtig, diese persönlichen Beziehungen. Und so, wie spricht Gott? Also vor allem in meiner Erfahrung, und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass Gott spricht durch sein Wort. Und das kann etwas kindisch klingen. Aber ich habe mich auseinandergesetzt mit der Bibel seit über 60 Jahren. Und ich kann das Ihnen nicht beweisen, das ist eine sehr subjektive Seite. Aber wenn ich zuerst sehe, wie sinnvoll die Bibel ist, wie viel sie erklärt, die keine andere Philosophie erklärt. Und dann, wenn ich sehe, dass man die biblischen Behauptungen testen kann. Es gibt sehr viele Leute heutzutage, die mir sagen, sie sind Naturwissenschaftler. Warum sind sie gläubig? Weil das Christentum kann man nicht testen. Wirklich? Oh, man kann das Christentum testen. Sehr leicht. Jesus Christus zum Beispiel verspricht, dass wenn wir ihn als Herr und Heiland annehmen und sind bereit, das zu Gott zu bekennen, was schlecht wir aus unserem Leben gemacht haben, bekommen wir ein neues Leben. Bekommen wir Vergebung, eine Lösung zu dieser Schuld, die uns alle belastet, wenn wir ehrlich sind. Man kann das testen. Ich habe es oft getestet. Man kann zu Gott kommen und mit ihm reden über Familienangelegenheiten und Schwierigkeiten. Nicht, dass alles so glatt geht und es keine Schwierigkeiten gibt, aber man kommt irgendwie gemeinsam mit Gott in diesem Verhältnis zu Lösungen, die tief sind und nicht simplistisch sind. Und wenn ich merke zum Beispiel, Leute, die, sagen wir, drogenabhängig sind und plötzlich sind sie frei. Und ich stelle die Frage, was ist dir passiert? Oh, sie sagen, ich habe Jesus kennengelernt. Wenn man das hunderte Male hört, man denkt 2 + 2 = 4. Es besteht etwas hier. Und ich kann nur bekennen, ich kann nichts beweisen, dass in meinem Leben mit meiner Frau jeden Tag Gebet ist eine sehr mächtige Sache und sehr wichtig in unser Verhältnis mit unseren Kindern und Enkeln und so weiter und so fort. Und daher, es gibt eine Bereicherung des Lebens. Nicht, dass ich Stimme höre oder sowas, sondern dass ich in der Stille bewusst werde, dass ich angehört werde. Und dann lese ich in Gottes Wort objektiv vor meinen Augen und ich stelle fest, irgendwie ist das für mich relevant. Nicht im Allgemeinen nur ein Matrix zu mir zu geben, worin mein Leben laufen kann, sondern in Detail, in die Einzelheiten. Das ist genau, was ich erwarten würde, wenn es überhaupt einen persönlichen Gott gibt. Und so, das ist nur ein kleiner Anlauf zu machen. Aber viel besser ist es, wenn die Fragende mit ihren Freunden spricht und versucht festzustellen, was die Freunde als Christen bewegt. Meine lieben Leute, ich denke, wahrscheinlich fährt der Bus.
Ja, lieb.